Es ist ein Leistungssport und ich war mir von Anfang an bewusst, dass ich 10, 15 gute Jahre in dem Job haben werde. Und wenn du 19 bist und dann erstmal, dann fängst du ja erstmal an, bis du dann reinkommst. Das ist ja auch wahnsinnig überwältigend, das Ganze, ne? Man reist viel rum, man lernt viele Menschen kennen, es gibt positive, genauso negative Erfahrungen. Und die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nowak, ich bin plastischer Chirurg in Berlin und heute ist wieder eine dieser Episoden, auf die ich besonders freue, weil ich habe eine Interviewpartnerin mitgebracht und diese Interviewpartnerin kommt aus einem Bereich, der für viele von uns, denke ich, eine Grauzone ist, weil wir alle wissen, was Artisten sind und was Artisten und Artistinnen machen, aber irgendwie die wenigsten von uns kennen wahrscheinlich jemanden, der das als Beruf macht und vielleicht schon über lange Zeit, so wie Marie, die das seit über 18 Jahren macht. Deshalb herzlich willkommen, Marie Bitarezki, Artistin. Das ist dein Beruf. Erzähl uns ein bisschen von dir. Wie bist du zur Artistik gekommen?
Hallo, ich freue mich total, heute hier im Podcast dabei sein zu können. Für mich eine total neue Erfahrung. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, hier das Richtige beantworten zu können. Mein Name ist Marie Bitarezki und ich komme aus Berlin und habe 2006 an der Berliner Artistenschule absolviert und bin seitdem als professionelle Luftakrobatin unterwegs.
Und sag mal, die Berliner Artistenschule, die gibt's auch jetzt noch so tatsächlich. Das ist eine Schule, die staatlich gefördert ist, denke ich, nehme ich an. Und wo ist denn die eigentlich genau? Ich kenne nur die staatliche Ballettschule, die ist
Im Prenzlauer
in
Berg, genau.
Prenzlauer Berg, ja.
Genau, das ist richtig. Das ist die staatliche Ballettschule und Schule für Artistik. Da gibt es den Schwerpunkt auf die Ballettschule und den Schwerpunkt auf die Artistik.
Ah, dann weiß ich sogar genau, wo du da warst. Da bin ich schon manchmal dran vorbeigefahren. Wie kam es dazu? In welchem Alter sind die Jungs und Mädchen, die da anfangen an so einer Schule? Und wie alt warst du? Und wie kam es dazu? Wie ist dein Interesse gewachsen?
Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Die Ballettschule fängt an ab der 5. Klasse. Für die Artistenschüler war das zu meiner Zeit ab der 9. Klasse. Mittlerweile fangen auch die Artistenschüler und Schülerinnen ab der 5. Klasse schon mit der Ausbildung an. Das ist aber kein Muss. Also man kann ab der 5. Klasse mit der Artistenausbildung anfangen. Man kann aber auch erst später dazukommen. Es gibt einmal im Jahr eine Aufnahmeprüfung, zu der geht man hin und dann wird man angenommen oder nicht. Mein Interesse, ja.
Ja, genau, das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen. Gibt's da, ist das so, dass dann die Kinder sagen, okay, ich würde gerne das und das in meinem Bereich, der mich besonders interessiert, anbieten? Oder musst du aus verschiedenen Disziplinen irgendwas präsentieren?
Bei der Aufnahmeprüfung ist es so, dass bestimmte Sachen vorausgesetzt werden. Das heißt, die Trainer möchten sehen, okay, was sind die Fähigkeiten? Natürlich ist man ja noch kein Akrobat, wenn man an der Schule anfängt, sondern die Trainer gucken sich bei der Aufnahmeprüfung an, was sind die Fähigkeiten des Kindes oder des Jugendlichen? Wohin könnte die Reise gehen? Sind die körperlichen Voraussetzungen gegeben? Das heißt, dann gibt es verschiedene Aufgaben, Purzelbäume machen, mal Handstand stehen, am Trapez, einen Klimmzug probieren. Einfach, dass man sieht, würde mit viel Training natürlich ein Akrobat daraus werden können oder nicht. Ne? Bei mir war das damals so, ich hatte 4 Jahre war ich in der Ausbildung. Das heißt, in der ersten Ausbildungsklasse oder im ersten Ausbildungsjahr. Das heißt Grundausbildung. Das heißt, man durchläuft verschiedene Disziplinen. Bodenakrobatik, Jonglage, Balancieren auf dem Drahtseil, Handstandakrobatik, Luftakrobatik, Springen, Flickflack, Saltos im besten Fall, Trampolinspringen. Das ist quasi die Grundausbildung, das macht man im ersten Jahr. Wenn man das geschafft hat, auch da wird nochmal ausgesiebt. Viele Schüler sagen auch, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, das ist mir zu schwer. Und man hat natürlich auch nicht sehr viel Freizeit, wenn man sich überlegt, in der 9. Klasse, wie alt war ich? 14, 15. Da hat man vielleicht auch schon andere Interessen, als von morgens um 8 bis abends 18, 19 Uhr in der Schule zu sein, weil man natürlich eine Doppelausbildung macht. Das heißt, Schule und Akrobatik, Ballettunterricht. Man hat immer 2 Stunden Mathe, Deutsch, dann 2 Stunden Training, wieder 2 Stunden Theorieunterricht. Und so wechselt das ganz täglich. Und da muss man schon einen Willen für haben, um überhaupt das durchzuziehen.
Das klingt wirklich sehr danach. Das heißt, da wird ordentlich gesiebt oder wahrscheinlich auch einfach durch ich nenne es mal natürliche Selektion, weil eben manche dann feststellen, das ist ihnen zu viel, das ist zu anstrengend. Vielleicht auch die Eltern sagen, ich möchte mein Kind nicht in so einem intensiven Kontext aufwachsen lassen, weil sie merken, oh, das ist ja ganz anders, als wir uns das alles vorgestellt haben, so dass dann am Ende quasi bedeutend weniger mit so einem Abschluss ankommen, als die, die angefangen haben, wahrscheinlich, ne?
Ja, absolut. Also gerade wenn jetzt Schüler in der 5. Klasse anfangen und dann geht das ja auch bis zum Abitur. Also man kann die Berufsfachschule machen bis zur 12. Klasse oder auch bis zum Abitur bis 10. Klasse. Ich sage das jetzt mal, ne, ob es dann wirklich so ist oder nicht, aber in der sind dann 1 bis 3 Absolventen, die wirklich in der 5. Klasse dabei gewesen sind.
Ach, tatsächlich. Von wie viel? Wie viel haben dann angefangen? 20 oder?
Im Schnitt sind das 10 Schüler pro
10 Schüler,
Jahr.
ja, okay. Also das heißt, eigentlich kommen zum Schluss nur 20% an und
Ja, und
80%
dann kommen aber
droppen
natürlich,
aus.
kommen jedes Jahr, sind ja immer wieder neue Aufnahmeprüfungen. Das heißt, es können jedes Jahr wieder Schüler dazukommen. Dann kommen noch mal viele Schüler ab der 10. Klasse zum Beispiel dazu, ne, wenn eh ein Schulwechsel anstehen würde. Also es ist ein bisschen ein Kommen und Gehen. Da gibt es natürlich auch unterwegs Verletzungen, die einen dann manchmal auch dazu zwingen, vielleicht mit der Schule aufzuhören. Am Ende ist die Artistenschule auch nichts anderes als eine Sportschule. Nur, dass es nicht dann in einen anderen Bereich geht. Aber von der körperlichen Arbeit und von der Herausforderung her ist das eigentlich gleichzustellen mit einer Sportschule.
Sportschule. Und hast du in deinem Alter dann manchmal, also in dem Alter, in dem du dann da warst, auch manchmal Phasen gehabt, wo du gedacht hast, ich schmeiß alles hin? Oder warst du eher jemand, die gesagt hat, ich ziehe das durch, mir macht es so viel Spaß, trotz aller Widrigkeiten, trotz der Anstrengung, das ist das, was ich gerne machen möchte?
An dem Punkt war ich sehr oft. Also ich habe auch direkt im ersten Jahr mir die Kreuzbänder gerissen an meinem Knie. Das hieß direkt eine OP. Da war ich gerade mal ein paar Monate auf der Schule. Da sind natürlich Überlegungen, wo man sich denkt, ziehe ich das weiter durch, macht das Sinn oder nicht. Aber ich hatte immer so eine Leidenschaft für Sport sowieso und auch für die Akrobatik. Das heißt, es waren oft Momente, wo ich dachte, oh, macht das alles Sinn? Man könnte es ja auch wirklich einfacher haben. Und dann war das erste Jahr geschafft mit der Knieverletzung. Dann war das zweite Jahr geschafft. Dann dachte ich mir, jetzt hast du ja schon die halbe Zeit geschafft. Dann machst du den Rest auch noch fertig. Also ich habe mich schon sehr durch die Schulzeit gequält, muss ich gestehen. Aber umso dankbarer war ich, als ich es dann geschafft habe und mein Beruf oder mein Traum zum Beruf machen konnte und die Freiheiten, die ich auf einmal dann mit 19 schon hatte. Das war
Und
es dann.
das war es dann wert. Und wann entwickelt sich die Vorliebe dann für einen bestimmten Stil, für bestimmte Artistikform? Hat sich das bei dir, ich habe es vorhin schon mal angeteasert, du bist hauptsächlich am Seil tätig gewesen dann, ne? Wie kommt es dazu? Hat sich das entwickelt quasi schon im Rahmen deiner schulischen Ausbildung? In der Artistikschule oder erst ein bisschen später?
Genau, im ersten Jahr macht man ja diese Grundausbildung, wo man durch alle Bereiche durchläuft. Und da merkt man relativ schnell, wo sind meine Fähigkeiten und wo nicht. Und als Bodenakrobatin hätte ich wirklich nichts getaugt. Da waren nicht meine Talente. Ich kann keinen Handstand stehen, ist mir alles wahnsinnig schwer gefallen. Und die Luftakrobatik ist mir sehr einfach gefallen. Und da war natürlich der Ehrgeiz dann da, in dem Bereich besser zu werden. Und zu der Zeit, als ich absolviert habe, das gibt natürlich wie in allen anderen Bereichen auch immer Trends. Zu der Zeit 2003, 2004, 5, 6, wollten alle Mädchen Luftakrobatik machen und am Trapez sein oder an den Vertikaltüchern. Aber es hat eigentlich keine Frau, es gab nicht viele Frauen am Vertikalseil zu der Zeit. Und dann dachte ich mir, dann mache ich das. Auch schön, es hat auch was Weiches und was Schönes und trotzdem auch ein bisschen eine Stärke. Jetzt nicht sagen, was Maskulines, aber es ist natürlich eine andere, für mich hatte das eine andere Ausdrucksform, irgendwie mal stärker. Und dann ab dem zweiten Ausbildungsjahr beginnt man dann schon, sich zu spezialisieren. Und dann habe ich 3 Jahre quasi die Ausbildung gemacht am Vertikalseil.
Das heißt, du bist schon dann als fertige Seilartistin sozusagen, hast du die Schule verlassen. Und dann könnte ich mir vorstellen, ich meine, du hast jetzt so einen Begriff schon gerade gesagt, der natürlich sehr gut auch in diesen Podcast passt, nämlich den von Schönheit. Aus dem Grund fand ich es jetzt besonders interessant, dass du eben sagst, dass das für dich auch ein Kriterium war, wie du das erlebt hast, dass du was Schönes darin für dich gesehen hast, in deiner Art zu turnen. Was ich dann als nicht so schön mir vorstellen könnte, ist, wenn du in die Freiheit entlassen wirst, so wie in allen kreativen Berufen, von der bildenden Kunst bis zum Musiker. Was macht man dann damit? Wie sind da die nächsten Schritte? Bewirbt man sich? Wird man, weil die staatliche Ballettartistikschule in Berlin ist ja über die Grenzen hinaus bekannt, als sehr gute Schule, wird man gecastet? Wie geht's dann weiter? Wie kann man Geld verdienen auf gut Deutsch?
Das ist natürlich ein Schritt. Also was sehr gut ist, ein Jahr bevor ich absolviert habe, hat der Jahrgang vor mir eine Absolventenshow ins Leben gerufen. Und einer der Absolventen von der Vorklasse hat das wirklich für viele Jahre, ich glaube für 18 Jahre am Ende hat er diese Absolventenshow gemacht und koordiniert. Das heißt, nach dem Absolvieren, wir absolvieren immer im Wintergarten in Berlin und dann sind wir für 2 Monate auf Deutschlandtour gegangen. Und dann sind wir durch alle bekannten deutschen Varietés, es gibt ja verschiedene, es ja die GOP-Varietés oder ich gar nicht jetzt so viele Namen aufzählen, aber sind dann 2 Monate durch Deutschland getourt und das ist immer die Chance, auch unter dem Namen die Absolventenshow kommt. Und die Leute kommen aus Interesse, um neue Künstler zu sehen. Man bekommt das erste Mal Presse, Kontakt zu Häusern. Und das war eigentlich ein sehr guter Start für mich. Du wirst gesehen und dann wirst du angerufen, im besten Fall.
Und
Aber dann,
gebucht.
und gebucht,
Ja.
im besten Fall. Das ist natürlich immer auch eine Frage, wie absolvierst du, gefällst du in dem Moment dem Theaterleiter, der Theaterleiterin, ist es gerade, bist du die Person, die gesucht wird? Das ist nicht anders als bei Schauspielern, würde ich sagen. Hat viel, glaube ich, gerade der Anfang, der Einstieg auch mit Glück zu tun. Ob du in dem Moment eine Akrobatik machst oder was verkörperst, was die Leute gerade auf der Bühne sehen wollen oder speziell in einem Theater sehen wollen. Es ist natürlich, wenn man jetzt sagt, man hat 2006 absolviert und hat dann aber die ersten 2, 3 Jahre gar keinen Job gehabt, dann fragen sich natürlich Leute wieder, auch wenn man E-Mails schreibt und sich bewirbt, ja, wo warst du denn die letzten 3 Jahre? Das ist so ein, ja, ist ein schmaler Grat und auch nicht immer leicht. Und in meinem Fall hat es gut funktioniert. Und wenn man dann in einem Theater ist, das erste Mal auch Presse bekommt, dann spricht sich das natürlich rum und so geht die Kette dann immer im besten Fall weiter.
Ja, also letztendlich wie in allen kreativen künstlerischen Berufen, wo auch immer ein bisschen Glück dazugehört und ja, der entsprechende Durchhaltewille, um dann voranzukommen und gebucht zu werden. Wie lang sind so die Shows, die du dann normalerweise gemacht hast, innerhalb von so einer Varieté-Show oder was auch immer das dann war?
In der Regel sind Shows, das ist ganz unterschiedlich, aber man kann sagen, zwischen 2,5 Monaten und 4 bis 6 Monaten sind Verträge. Dann gibt es aber das klassische Varieté, ne? Das deutsche Varieté ist der Wintergarten in Berlin, die machen 2 Programme pro Jahr. Das heißt, man ist immer 6 Monate am Stück unter Vertrag. Dann gibt es andere Varieté, das Apollo-Varieté in Düsseldorf, die machen 4 Shows pro Jahr. Das heißt, dann geht ein Vertrag immer 2,5 Monate. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, aber die meisten deutschen Varietés machen zwischen 3 und 4 Shows pro Jahr. Und wechseln dann das Programm immer relativ regelmäßig durch, damit natürlich auch Stammgäste immer wieder kommen.
Und ein bisschen Abwechslung bekommen. Das
Und
macht Sinn, ja. Und deine eigene Performance dann, wie lang ist das? Ist das eine Vorgabe oder buchen die dich für eine bestimmte Performance, die sie vorher schon gesehen haben, die du eben quasi präsentiert hast und gesagt, und dann sagen die, okay, genau das wollen wir? Oder hast du oder kriegst du quasi die Aufgabe gestellt, mach doch mal das und das?
Nee, in der Regel ist es wirklich so, dass du dich irgendwo beworben hast oder man dich schon, die Leute dich schon kennen, und die fragen dich genau für das an, was du kannst. Also ich bin ja in den Jahren auch nicht bei dem Vertikalseil geblieben, sondern ich habe verschiedene Acts erarbeitet in den Jahren. Manchmal fragen sie, okay, wir würden dich gerne für eine Produktion nehmen, könntest du dir aber auch vorstellen, im Luftnetz zum Beispiel zu arbeiten? Dann sage ich, ja, kann ich mir vorstellen, muss ich erarbeiten. Und dann erarbeite ich das einmal und dann benutze ich es aber auch für die Zukunft, für andere Projekte, für andere Shows dann weiterhin. So wächst das Repertoire mit den Jahren. Aber ja, sie fragen einen eigentlich an für das, was man schon mitbringt. Das heißt, am Vertikalseil hatte ich dann eine Nummer, die war zwischen 6 und 8 Minuten lang, je nachdem. Das kann man variieren. Natürlich kann der Regisseur sich auch eine Musik wünschen, sagen, okay, ich finde den Act gut, aber ich hätte gerne andere Musik. Und mit einer anderen Musik verändert sich ja auch die Routine ein bisschen. Aber eigentlich, wenn man sich überlegt, man geht in eine Show, und guckt sich eine Show, sagen wir, um die 2 Stunden an, dann ist meine aktive Arbeit 7 Minuten am Vertikalseil. Natürlich gibt es dann noch ein Opening und ein Finale sowieso, aber das ist eigentlich meine
Das ist die
Arbeit.
Zeit, ja. Und du bist aber dann die ganze Zeit auch da, sozusagen. Du bist vor der Show da, bist die ganze Show über da. Im Finale musst du dann nochmal auf die Bühne.
Ja.
Genau. Und eine ganz praktische Frage, die mir gerade in den Sinn kommt. Wo kann man dann trainieren? Weil man zu Hause in der Wohnung, da kannst du ein bisschen sozusagen natürlich dich fit halten, aber wo trainiert man das gerade, wenn ich so an Trapez oder sonstige Sachen denke? Da ist man ja auch ganz schön limitiert, oder? In seinen
Ja,
Trainingsmöglichkeiten.
also es gibt ganz viele, und das auch wirklich deutschlandweit und weltweit, es gibt ganz viele Trainingsorte, jetzt mal von Berlin ausgesprochen. In Berlin kann man auch nach dem Absolvieren noch in der Artistenschule trainieren, immer nach Abend, sobald die Halle leer ist. Und dann gibt es aber auch ganz viele Trainingsorte, wo mittlerweile Akrobaten auch trainieren können. Da kann man sich dann einmieten. Man kennt sich ja irgendwie auch untereinander und weiß, wo die Trainingsorte in Berlin sind. Und dann, ja, ich bin zum Beispiel in Berlin-Weißensee. Wenn ich mich auf Shows vorbereiten muss, dann miete ich mich da ein und sage, ich komme jetzt für einen Monat am Stück. So, also das kostet Geld, ist aber nicht teuer, aber gibt es auf jeden Fall die Höhe und die Möglichkeiten, dass man trainieren kann und sich vorbereiten kann.
Und wenn du dann in so einem kreativen Prozess quasi bist, wo du etwas Schönes, ich nehme den Begriff mal wieder auf, was den Leuten gefällt, produzierst und entwickelst, wie ist da so dein Prozess der Entwicklung von so einer 6 bis 8 Minuten Show? Hast du da beispielsweise Musik, die dir gefällt und du denkst, zu der Musik würde ich gerne mal was machen, oder umgekehrt, hast du bestimmte akrobatische Anteile, die du featuren willst, und baust dann alles andere drumherum? Wie geht man da vor oder wie gehst du da vor?
Ja, eigentlich genau so. Also man hat, also ich habe das früher immer so gemacht und ich mache es bis heute so, Tatsache, wenn ich auf der Suche nach einer neuen Musik bin, weil manchmal, man arbeitet lange mit einem Act und auch derselben Musik und irgendwann ist die Zeit auch vorbei, man fühlt die Musik nicht mehr und braucht eine Veränderung, und dann mache ich das immer so, dass ich trainiere, ganz normal, mein Rhythmus, meine Routine durchtrainiere und lass einfach Musik laufen. Einfach Spotify an und lass eine Playlist laufen. Und manchmal kommt dann wirklich so ein Song, wo man sich denkt, ach, den fühle ich, den fühlt mein Körper und das ist genau die Emotion. Man muss halt bedenken, dass das eine Musik sein muss, die man wirklich ganz, ganz doll mag und mit der man sich wirklich gut wohlfühlt, weil wenn du eine Weihnachtsshow machst, wo du teilweise in kurzer Zeit irgendwie 120 Shows spielst, dass dir die Musik nicht auf die Nerven geht, ne?
Ja, also das, dass du Aggression entwickelst fast schon, wenn du das Lied überhaupt nicht hörst, ne?
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Genau. Sowas darf nicht passieren, aber ich habe eigentlich all meine Musiken so gefunden, dass ich die einfach beim Training laufen lassen habe und irgendwann war es so, oh ja, das ist gut. Ja, ich fühle das, ich kann mich gut dazu bewegen, das passt, da bin ich im Einklang. Ja, aber man arbeitet manchmal auch viele Jahre wirklich mit demselben Titel. Umso länger man eine Musik kennt, umso mehr, dann kennt man alle Akzente, weiß genau die Bewegungsabläufe dazu und dann, so wird es stimmig, immer mehr und mehr.
Und könntest du auch Sachen, die du, was weiß ich, vor 10 Jahren gemacht hast, aufgrund dieser Symbiose, so wie es fast klingt, deiner körperlichen Bewegung und der Musik, dazu, könntest du das relativ gut schnell wieder abrufen, dann sowas? Oder musst du es dir dann auch nochmal angucken oder ist es so im Körper drin, wie so ein Klavierstück, was man auswendig gespielt hat und nach 20 Jahren immer noch spielen kann?
Grundsätzlich ist es im Körper drin, solange man auch fit ist und das alles noch halten kann, ne? In der Bewegung geht das, aber es ist ein bisschen wie Vokabeln lernen. Man muss es wiederholen. Also es ist oft, wenn ich ein Act 1-2 Jahre nicht gespielt habe und dann ist er wieder angefragt und dann muss ich mich Tatsache wirklich darauf vorbereiten, Videos mir wieder damit angucken und sagen, ah ja, stimmt. Und dann erarbeite ich mir das quasi wieder neu, obwohl es dieselbe Routine ist wie vor 3-4 Jahren. Aber abrufen kann man schon, aber es bedeutet wieder Arbeit, auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich. Und vielleicht fühlt es sich dann auch nochmal ganz anders an, ne? Wenn man es nochmal neu überarbeitet, nochmal neu bearbeitet, der Körper in einem anderen und der Geist in einem anderen Zustand ist, ein paar Jahre später, ist es wahrscheinlich auch ganz, ganz spannend, ne? Das nochmal sich neu zu erarbeiten und wieder zu erarbeiten.
Absolut. Und da mit dieser Neuerarbeitung passiert das auch automatisch, dass Abläufe sich doch ein bisschen verändern. Es ähnelt sich immer noch, dass sich Abläufe aber dennoch verändern oder man sich dann wirklich für eine andere Musik entscheidet, weil genau, man ist ja nicht immer zum Glück im selben Zustand, mental auch. Der Mensch entwickelt sich ja Gott sei Dank immer ein bisschen weiter und dann entsteht automatisch immer wieder was Neues, obwohl das Grundgerüst dasselbe ist.
Ja, jetzt hast du auch schon fast das Stichwort gegeben. Was machst du mit deiner, ich sag's mal, also jetzt schon seit was 20 Jahren dabei bist, schwindenden Leistungsfähigkeit und mit dem Älterwerden. Das stelle ich mir immer bei allen diesen Sachen. Bei einem Musiker, der kann, bis er 80 ist, was weiß ich, Gitarre spielen oder länger. Aber bei diesen Sachen wie Leistungssport, und du hast es damit vorhin ja auch schon verglichen, ist es klar, dass da heutzutage ja schon relativ schnell, sobald man die 30 überschritten hat, eigentlich alles vorbei ist. Bei einem Fußballer vielleicht mal auch mal ein paar Jahre länger. Wie ist es bei Artisten und ganz im Besonderen auch bei dir selbst? Wie geht man damit um? Wie merkt man das? Ist das frustrierend? Das finde ich eine interessante Frage.
Ja, also ich kann da natürlich auch nur von mir aus sprechen, dass auch, also genau, es ist ein Leistungssport und ich war mir von Anfang an bewusst, dass ich 10, 15 gute Jahre in dem Job haben werde. Und wenn du 19 bist und dann erstmal, dann fängst du ja erstmal an, bis du dann reinkommst. Das ist ja auch wahnsinnig überwältigend, das Ganze. Ne? Man reist viel rum, man lernt viele Menschen kennen. Es gibt positive, genauso negative Erfahrungen. Und die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Das ist wirklich dadurch, dass man ja 2, 3 Monate am Stück an dem Ort ist und dann wieder 3, 4 Monate an einem anderen Ort. Da habe ich das Gefühl, die Zeit rast wahnsinnig schnell. Weil man sich von Produktion zu Produktion ein Stück weit auch hangelt. Da ich mir aber immer bewusst war, dass ich nur 10, 15 gute Jahre habe, und das ist die erste Karriere, mir war immer klar, es geht danach, wird es noch eine zweite Karriere im besten Fall geben. Und ich wollte nicht als nur Trainerin irgendwann enden. Und habe schon vor vielen Jahren angefangen, auch parallel zur Artistik als Produktionsleitung zu arbeiten. Ich habe immer unterrichtet, also ich habe erst angefangen, andere zu trainieren, bin dann immer mehr in die Produktionsleitung selber reingerutscht. Das heißt, ich habe mir schon früh ein zweites Standbein aufgebaut. Und mittlerweile ist es Tatsache so, dass ich gar nicht mehr so viel auf der Bühne aktiv bin, sondern mehr hinter der Bühne. Und das macht mir ganz, ganz viel Spaß, aber weil es ein natürlicher Prozess war und kein, ich habe jetzt eine Verletzung gehabt und ich kann das nicht mehr machen, sondern es war mein Wunsch, mich weiterzuentwickeln und auch bei der Bühne, beim Zirkus, bei der beim Varieté, bei der Artistik quasi zu bleiben. Aber ich muss nicht mehr aktiv auf der Bühne sein. Ich mache das gerne, aber es ist nicht mehr mein Hauptfokus. Und ich glaube, das war wirklich ein natürlicher Prozess, auch durch Corona. Es ist ja dann auch immer die Frage, wann kommt der Tag, an dem ich sage, so, das war jetzt meine letzte. Wenn man körperlich in einer guten Verfassung ist, ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile, würde ich sagen, fitter als in meinen 20ern, weil ich viel bewusster trainiere. Ich gehe bewusster auf meinen Körper ein, trainiere den ganzen Körper gar nicht zwingend, ich muss klettern und muss mich für die Luftakrobatik fit halten, sondern ich halte meinen Körper im Ganzen fit. Das heißt, ich gehe 5 Tage die Woche mindestens laufen, irgendwas zwischen 7 und 10 Kilometern pro Tag, mache Workouts zu Hause. Also ich glaube, ich höre mittlerweile ganz anders auf meinen Körper als in meinen 20ern und ich weiß genau, wo sind meine körperlichen Grenzen, aber ich würde nicht sagen, dass ich leistungsunfähiger bin als noch vor 10 Jahren. Zum Glück. Mal sehen.
Das ist interessant. Nicht leistungsunfähiger sozusagen, sondern leistungsökonomischer. Also wie es klingt. Finde ich auch immer wahnsinnig spannend, wie man eben, wenn man älter wird, in vielen Bereichen, in meinem tatsächlich auch, sich einfach so eine Routine einschleicht, in Bewegungsmuster, in Arbeitsprozesse, die es dann auf einmal gar nicht mehr so anstrengend machen, wie man es ursprünglich mal empfunden hat. Und man, bei mir ist das quasi 1:1 so bei Operationen, wenn man die dann sehr häufig gemacht hat, dann, wenn man vielleicht anfangs zu Beginn der Ausbildung da noch schlecht schläft, wenn man was Bestimmtes operieren muss, was man noch nicht so oft gemacht hat, ist es dann irgendwann so, dass man überhaupt über gar nichts mehr nachdenken muss und die Performance eigentlich immer nur noch besser wird, weil so eine Basisroutine da ist. Das
genau.
ist ja. Und sag mal, das hast du ja auch viele Jahre und jetzt glaube ich auch noch bei Roncalli gemacht, ne? Die Hintergrundarbeit in der Produktion. Das ist natürlich wahrscheinlich ganz besonders spannend, weil das momentan wahrscheinlich die bekannteste Produktion ist, die es in Deutschland gibt. Was spielt der Zirkus eigentlich heutzutage noch für eine Rolle? Ich bin da gar nicht so selbst im Thema, da ich ja selber keine Kinder habe und jetzt gar nicht weiß, geht man noch in den Zirkus, reisen Zirkuszelte noch durch die Gegend und spielen Shows. Wie ist das heutzutage?
Das ist natürlich grundsätzlich die kleinen Zirkusse oder so. Früher gab es ja ganz oft, hat man den Zirkus in der Stadt gesehen. Das wird immer weniger.
Ja.
Roncalli ist natürlich ein ganz spezieller Zirkus. Es ist wahnsinnig nostalgisch. Also für den Roncalli-Zirkus läuft sehr gut. Die sind gut verkauft, aber es ist natürlich die ganze Aufmachung. Es ist groß. Die haben immer tolle Akrobatik, tolle Akrobatinnen und Akrobaten in der Show, gehen mit der Zeit. Es ist ein tierloser Zirkus, da sind keine Tiere. Sie sind plastikfrei. Also sie versuchen auch mit der Zeit mitzugehen und trotzdem dieses nostalgische Bild, Zirkus aufrechtzuerhalten. Und dass ich da reingerutscht bin, ist natürlich ein wahnsinniger Glücksfall. Also ich arbeite als Freelancer für Roncalli. Ich habe angefangen im Bereich Event. Also es gibt den Zirkus Roncalli, es gibt eine eigene Roncalli-Event-Abteilung. Es gibt das Apollo-Varieté in Düsseldorf. Und ich habe viel für die Events gearbeitet oder für die Event-Abteilung. Mittlerweile bin ich schwerpunktmäßig im Casting und Booking. Das ist natürlich spannend. Es ist auch spannend, den Zirkus zu begleiten, zu sehen, wie funktioniert der Zirkus. Es ist ja nicht nur die Akrobatik, sondern auch das Ganze dahinter. Wenn der Zirkus auf Reisen ist, Aufbau, Abbau, gutes Wetter, schlechtes Wetter, was spielt da alles mit rein? Dann aber auch die Eventabteilung, die wahnsinnig spannende Produktion machen darf oder begleitet, auf die Beine stellt. Da gehören auch Weihnachtsmärkte dazu. Also es ist wahnsinnig breit gefächert, gerade dieses Unternehmen. Dann das Apollo-Varieté, was natürlich auch wunderschön gelegen ist in Düsseldorf, direkt am Rhein. Und da irgendwie mitwirken zu können, ist sehr schön. Also ich lerne wahnsinnig viel jeden Tag. Ich bin sehr dankbar für die Erfahrung, die ich dort sammeln kann. Und ich weiß aber auch, dass ich Glück hatte, da ein zu bekommen. Und dass das jetzt auch nicht für jeden an der Tagesordnung ist, dass man von der Bühne quasi direkt in so ein tolles Unternehmen reinrutschen kann.
Und so jetzt eigentlich deine zweite Karriere, wie die erste ist, quasi im selben Berufsfeld, nur du betreust einen anderen Aspekt sozusagen. Und das ist natürlich, stelle ich mir auch als sehr erfüllend vor, wenn dir selber als Künstlerin die Artistik so viel Spaß gemacht hat und du sie quasi leben konntest und dann danach jüngere Künstler fördern kannst, die Strukturen hinter den Kulissen betreuen kannst, dann ist das doch eigentlich insgesamt, klingt es nach einer sehr runden Karriere bei dir, die dir Freude macht.
Ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir, aber erstmal bin ich sehr dankbar und sehr zufrieden über die Entwicklung und darum habe ich persönlich gar kein Problem mit dem Älterwerden oder Angst davor, irgendwann nicht mehr schön genug zu sein. Weil ich glaube, Tatsache hat viel mit der inneren Zufriedenheit zu tun und nach dem auch ein Stück weit bescheiden sein oder alles auch zu schätzen wissen und die Dinge nehmen, wie man wie sie kommen letzten Endes auch. Und das ist natürlich, oder für mich wäre das nie eine Option gewesen, so lange auf der Bühne zu bleiben, bis mich wirklich irgendwann keiner mehr anruft. Also ich bin froh, dass ich vorher den Weg anders gegangen bin. Aber wie gesagt, nicht aus Zwang, sondern weil es sich einfach so ergeben hat.
Ja, weil dann ist wahrscheinlich auch die Frustration riesig, ne? Wenn du einfach abgesägt wirst, nach dem Motto, die bringt's nicht mehr, die kann man nicht mehr auf die Bühne stellen, und man so festhält an so einer Sache. Wie ist eigentlich die Situation im Nachwuchs? Gibt es sehr viele junge Künstler, die in diesen Bereich drängen, oder sucht man eher Acts? Vielleicht der erste Teil der Frage, und der andere Teil, wie viele Acts werden jetzt zum Beispiel bei Roncalli von außen dazu gebucht, also sprich aus anderen Ländern, aus der ganzen Welt, und wie viel kommt, ich weiß ja, hat Roncalli, bilden die auch aus sozusagen, also gibt's nicht, okay, also das ist, aber wie viel kommt aus Deutschland oder aus dem näheren Umfeld, und wie viel wird tatsächlich von außen an Acts eingekauft?
Roncalli, der Zirkus Roncalli und auch das Apollo Varieté sind komplett international aufgestellt. Also wir gucken grundsätzlich nach Acts, die passen und stimmig sind oder auch in das Thema passen. Also Roncalli zum Beispiel macht immer eine Tour, geht 2 Jahre. Also eine Tournee geht immer 2 Jahre und meistens fahren dann auch die Künstler für 2 Jahre mit, und dann nach 2 Jahren wird das Programm geändert und somit dann auch die Künstler getauscht. Wir arbeiten komplett international. Man kann gar nicht sagen, so und so viel Prozent sind aus Deutschland. Wir haben tatsächlich relativ wenig Deutsche auf der Bühne. Aber es ist gerade auch, wenn man nach großen Nummern sucht, das, aber trotzdem europaweit, haben wir sehr viele Künstler, aber ja, Tatsache international. Und es kommt dann drauf an, was man sucht, ne, oder was interessant ist. Also es kommen ja jeden Tag so viele E-Mails rein an Bewerbungen, wo man sich durchguckt, und manchmal ist da wirklich was dabei, sagt man, wow, und dann kommt aus Kanada, aus Kenia, überall. Also ja, kann man gar nicht sagen. Aber ja, es ist komplett international, was es natürlich auch spannend macht. Auch ein bisschen nervenaufreibend mit den Arbeitsvisa-Situationen, weil natürlich, das ist auch ein Riesenpunkt, wie bekommt man die Leute ins Land, und weil jedes Land kooperiert anders mit Deutschland, und ja, das lässt schon manchmal ein bisschen einen die Haare aus. Und man kann es auch so, okay, wir haben 3 Wochen vor Showstart, ihr Visum noch gar nicht. Wird das noch was? Guckt man da doch spontan nach einer nach Ausweichartisten? Ja, ist immer spannend. Es wird nie langweilig.
Nee, das klingt danach. So klingt jetzt deine ganze berufliche Karriere. Jetzt sind wir schon bald am Ende des Podcasts angekommen für die heutige Episode. Wir quatschen schon eine ganze Weile, und ich finde es super interessant, was du erzählst, in einem Bereich, in dem ich auch selber mich gar nicht auskenne oder niemand kenne außer dir. Und ich hoffe, dir am Kopfhörer, am Radio geht's genauso, am Lautsprecher. Du hast jetzt wirklich einen tollen Bogen gezogen von deinen ersten Schritten in der Berliner Schule für Artistik im Prenzlauer Berg bis hin zu deinem heutigen Job hinter den Kulissen. Und ich fand es eine wahnsinnig erfüllende Sache von dir zu hören, wie du da deinen Weg gemacht hast und wie die einzelnen Abschnitte deiner Karriere so waren. Und möchte dir deshalb danken, liebe Marie, für deine ganzen Insider-Stories, die du geteilt hast, als Artistin durchs Leben zu gehen. Und hoffe sehr, dass auch du am Kopfhörer eine Menge mitnehmen konntest. Gibt es noch irgendwas, Marie, was du noch loswerden möchtest in irgendeiner Form? Kann eigentlich so weitergehen bei dir, oder? So wie es geht.
Ja. Toi, 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 mit Bescheidenheit, sag ich.
Ja. Ein wichtiger Wunsch im Leben, ja.
Ja, nee, so sehe ich das. Man muss bescheiden bleiben und man hat positive und negative Erfahrungen und einfach bei sich bleiben und auch daran glauben, was man möchte und Ziele weiterverfolgen. Ich denke, das ist was Wichtiges. Disziplin und an seine Ziele glauben und daran arbeiten, so, auch so schwer es manchmal sein mag und man alles in die Ecke schmeißen möchte. Ich glaube, das ist so das, was mich bis hierher gebracht hat, soweit.
Das ist ein wunderbares Stichwort. Da können wir uns alle, denke ich, wiedererkennen und gleichzeitig eine Scheibe von abschneiden von diesen Wünschen und von deinem Enthusiasmus. Vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich auf die nächste Folge meines Podcasts Bewusst schön sein. Bleib so schön, wie du bist. Und bis zum nächsten Mal. Danke, Marie.
Dankeschön.